Wir sind ja kurz nach Auffahrt. In der Schweiz sagt man Auffahrt, in Deutschland spricht man vielleicht etwas, vielleicht fast etwas korrekter, Himmelfahrt. Dort ist der Begriff Himmelfahrt. Mit Auffahrt können Sie nicht viel anfangen in Deutschland. Und das war ja am Donnerstag. Und nun möchte ich heute mal abweichen vom Kolosserbrief und möchte mal über Auffahrt oder Himmelfahrt, dass wir uns darüber Gedanken machen. Ich muss gestehen, bin nun schon einige Jahre als Prediger tätig, aber ich hatte bis anhin noch nie eine Botschaft über Himmelfahrt. Weil wir am Donnerstag meistens keinen Gottesdienst haben und dann hat sich das nie so ergeben. Ich habe mich eigentlich gefreut, einmal wirklich mich dieser Himmelfahrt besonders zu widmen. Und ich lese den entscheidenden Abschnitt in der Bibel, Apostelgeschichte, und wer diesen Abschnitt oder die Bibel dabei hat, kann das gerne mitlesen und nachvollziehen. Apostelgeschichte, Kapitel 1, ab Vers 9. Hier ist ja die Situation, dass Jesus mit seinen Jüngern im Gespräch ist und jetzt passiert das. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Kein endgültiger Abschied, so habe ich das überschrieben. Und ihr seht zuerst, Jesus geht nicht für immer weg. Das ist mal ganz eine wichtige Aussage. Jesus geht nicht für immer weg. Und als zweites sehen wir, Jesus ist erhöht und trotzdem erreichbar. Und als drittes, was ist jetzt nun, was leben wir jetzt nun in dieser Zeit zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft? Was ist denn da wichtig für uns? Jesus geht nicht für immer weg. Das muss ein unheimlich eindrückliches Erlebnis gewesen sein für diese Jünger. Sie stehen mit Jesus auf dem Ölberg, sprechen mit ihm, fragen ihn darüber, Jesus, wie ist das dann mit dem Reich Gottes? Wann kommt das Reich Gottes? Und Jesus gibt ihnen Antwort und sagt, Zeitpunkt wisst ihr nicht, was ich euch aber sage. Ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten, in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Erde. Und währenddem Jesus das sagt, wird er aufgehoben. Sie müssen uns mal vorstellen. Wir sprechen mit jemandem, in der Zeit, wo wir mit ihm sprechen, wird er plötzlich aufgehoben. Er beginnt zu schweben. Ich werde noch zurückkommen, die Bedeutung, dass das eigentlich die letzten Worte Jesu sind an seine Jünger. Aber jetzt sehen wir diese Jünger, die Jesus sehen, wie er aufgehoben wird. Ich würde mal gerne uns sehen, wenn wir da stehen würden, vor Jesus. Und auf einmal wird er aufgehoben. Und sie sehen, wie Jesus vom Boden aufgehoben wird, erhöht wird, und plötzlich kommt eine Wolke, die Jesus verhüllt. Die Jesus von ihren Augen wegnimmt. Und nun starren sie auf diese Wolke. Sie starren, was passiert jetzt? Sehen wir vielleicht Jesus nochmal oder sehen wir ihn nicht? Können wir durch diese Wolke ihn nochmal erkennen oder nicht? Damit hat Gott ihnen deutlich gemacht, jetzt, Jesus ist ja einige Male erschienen und wieder gegangen, durch dieses Ereignis hat Gott ihnen deutlich gemacht, jetzt ist Jesus weg. Jetzt verlässt er die Erde. Aber es ist nicht so, dass die Jünger nachgesehen hätten, wie wenn wir einem Flugzeug nachsehen, das in den Himmel steigt. Es ist ganz anders vonstatten gegangen. Das wäre eine komische Vorstellung. Sondern Jesus wurde aufgehoben, sichtbar, dass er nun die Erde verlässt. Und nun kommt diese Wolke und umgibt Jesus. Und Jesus geht nun in den Himmel, und Himmel meint hier nicht den sichtbaren Himmel, sondern Himmel meint hier die unsichtbare Welt. Und die Bibel lehrt uns, dass wir umgeben sind von der unsichtbaren Welt. Also jetzt hier, wo wir in diesem Saal sind, sind wir umgeben von der unsichtbaren Welt, die für uns unsichtbar ist. Und Jesus wurde aufgehoben, in diese Wolke hineingenommen und ist hinübergegangen in die unsichtbare Welt. Und deshalb, wenn Astronauten heute in den Weltraum fliegen und dann auf dem Mond landen und es nicht verkneifen können zu sagen, sie hätten Gott da nicht gefunden, dann verwundert mich das nicht, dass sie Gott da nicht finden. Weil dann hat dieser Mann, der das gesagt hat, keine Ahnung vom Reich Gottes. Absolut keine. Und hat absolut keine Ahnung von der unsichtbaren Welt, die real existiert. Und was an Auffahrt geschehen ist, ist nicht, dass Jesus einfach hochgehoben ist und immer höher und höher. Das war wichtig für die Jünger, um zu verstehen, jetzt hat uns Jesus endgültig verlassen, sondern im Grunde genommen ist Jesus hinübergegangen in die unsichtbare Welt. Das ist das Geschehen von Auffahrt. Und wenn nun die Jünger in diese Wolke hineinstarren und vermutlich gar nicht wissen, was ihnen geschieht, stehen plötzlich zwei Männer bei ihnen in weißen Gewändern. Es waren Engel. Und in so einer Situation braucht man Engel, das kann ich Ihnen sagen. Sonst kommt man nicht raus, was hier passiert. Da hat Gott Engel geschickt, damit die Ihnen jetzt nun sagen, was Sie weitermachen sollen. Weil die sind ganz verdattert. Die wissen nicht, was Ihnen geschieht. Jesus geht weg, verschwindet. Und dann sagen diese Männer, ihr Galiläer, warum steht ihr hier und schaut nach oben? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt weggehen sehen. Mit anderen Worten, jetzt kümmert ihr euch um das, was euch Jesus gesagt hat, bis er wiederkommt. Er kommt wieder. Aber jetzt habt ihr etwas zu tun. Jetzt hört ihr auf diese Wolke zu starren, sondern jetzt macht ihr das, was er euch gesagt hat. Denn er wird wiederkommen an denselben Ort, in derselben Weise, aber nicht jetzt. Und das haben diese Jünger ernst genommen, haben sich aufgemacht und sind nach Jerusalem gelaufen. Sie nahmen seine Füße, und das heißt es ja dann, Entschuldigung, im Alten Testament schon, dass Jesus, der Tag des Herrn, wieder auf diesem Ölberg sein wird. Und diese Männer sagen jetzt, Jesus wird wiederkommen, wie er gegangen ist. Und schon im Alten Testament in Zacharia steht, und seine Füße werden stehen zu der Zeit auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt. Jesus wird aber wieder auf diesen Ölberg in Jerusalem kommen. Wer das nachschlagen will, findet das in Zacharia 14, Vers 4. Also Jesus wird wiederkommen. Das ist eine klare Überzeugung, gestützt schon vom Alten Testament. Und wenn Jesus kommen wird, dann wird er in seiner Macht und Herrlichkeit in dieser Welt in Erscheinung treten. Nicht mehr als Säugling und nicht mehr als ein verachteter Mensch, an dem man gar nicht zutraut, dass er eigentlich Gottes Sohn ist, sondern dann wird in seiner ganzen Herrlichkeit erscheinen und jeder wird dann sehen, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist und dass keiner ist, dem mehr Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden wie ihm. So lesen wir im Lukas-Evangelium, dann werden sie des Menschen Sohn kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wieder in einer Wolke, wie er gegangen ist. So sagen ja diese Männer. Er kommt, wie er gegangen ist. Jesus wird wieder in einer Wolke kommen. Eine Wolke wird kommen. Ich weiß nicht, wie die sein wird. Die wird sicher eindrücklich sein, denke ich, dass die Menschen denken, vermutlich, so eine Wolke haben wir noch nie gesehen, was geschieht dann da, und plötzlich öffnet sich diese Wolke und die Herrlichkeit Gottes steht vor den Menschen. Und sie werden erkennen, dass hier nun Gott auf die Erde gekommen ist. Das wird ein gewaltiges Ereignis sein. Dann wird genau das Umgekehrte geschehen. Jetzt ist Jesus aufgehoben und wird von der Wolke umhüllt. Und dann wird er in der Wolke kommen und wird von der Wolke offenbart und steht in seiner Macht und Herrlichkeit. Und dann wird niemand mehr fragen, wer ist Gott oder wer ist das? Hat er Macht oder hat er keine Macht? Dann wird jedem klar sein, dass hier nun das geschehen ist und geschieht, was Gott schon lange gesagt hat. Das ist die Hoffnung von uns Christen. Sind wir uns dessen bewusst, dass Gemeinde Jesu auf diesen Moment wartet, auf den Moment, wo sie ihrem Herrn begegnet? Ist uns bewusst, dass eine Gemeinde, die nicht mehr auf ihren Herrn wartet, eine Gemeinde ist, die nicht mehr verstanden hat, um was es geht im Evangelium? Gemeinde Jesu wartet auf ihren Erlöser. Und ganz besonders eine verfolgte Gemeinde. Wenn wir verfolgt werden, so wird der Wunsch in uns viel stärker. Jesus, komm, komm bald. Und ich wurde noch nie verfolgt. Aber ich kenne auch solche Zeiten in meinem Leben, wo es dunkel war. Und ich flehte, Jesus, komm doch bald. Wir finden in der Offenbarung, am Schluss der Offenbarung, der Aufruf des Johannes, der gefangen war, der sagt, komm doch, Herr Jesus, komm. Gemeinde Jesu wartet auf Jesus. Sie weiß darum, dass er kommt. Und wenn er kommt, und wenn wir ihm begegnen, dann sind wir am Ziel unseres Lebens, am Ziel unseres Glaubens. Dann werden wir schauen, was wir heute glauben. Dann wird offenbar, auf das wir vertrauen. Dann werden wir vor Freude überschwappen, weil wir nun das sehen, auf was wir gehofft und gelebt haben. Ich denke, es ist wichtig für uns, immer und immer wieder uns in Erinnerung zu rufen. Gemeinde Jesu wartet auf den Erlöser. Die Aufforderung dieser Engel war, geht hin, starrt nicht dieser Wolke nach, die jetzt Jesus aufgenommen hat. Er wird wiederkommen. Und auch wenn wir heute das Mahl feiern, so heißt es eindeutig in diesem Text, das tut, bis dass ich wiederkomme. Jedes Abendmahl, das wir feiern, hat mit im Blick, dass wir das tun, bis Jesus wiederkommt. Und wir bezeugen den Tod und die Wiederkunft Jesu in jedem Abendmahl. Auch wenn uns das vielleicht oft nicht so bewusst ist, aber es ist so. Tod und Wiederkunft. Jesus ist erhöht und trotzdem erreichbar. Jesus wurde durch diese Himmelfahrt erhöht. Ihm wurde eine Ehrenstellung gegeben. Nachdem Jesus, der Herr, ihnen dies gesagt hatte, steht im Lukas-Evangelium, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Und an die rechte Seite eines Herrschers sich zu setzen, heißt, nebst diesem Herrscher der Mächtigste zu sein. Und das lehrt dann auch der Petrus die Gemeinde. Er schreibt im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 22, Jesus ist zum Himmel aufgestiegen, dort hat er den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite eingenommen und die Engel und alle überirdischen Mächte und Gewalten sind ihm unterworfen. Jesus ist erhöht, er sitzt zu Rechten Gottes und alle Macht ist ihm unterworfen, er verfügt über alle Macht. Und so sagt auch Jesus, ein Missionsbefehl, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Durch das, dass Jesus neben dem Vater sitzt und erhöht ist, ist ihm alle Macht gegeben. Aber das heißt ganz und gar nicht, dass er deswegen an unserem Leben nicht teilnimmt. Das ist ja das Faszinierende. Auch wenn Jesus so erhöht ist, auch wenn er die ganze Machtfülle hat, sagt er nicht, ich lasse mir genügen an meiner Macht. Sondern er kümmert sich um seine Leute, die ihm nachfolgen. Ich möchte das an zwei Beispielen deutlich machen. Eines finde ich ganz besonders eindrücklich. Wir sehen ja immer, Jesus sitzt zu Rechten des Vaters. Und es wird immer davon gesprochen, dass Jesus sitzt. Und nun, als Stephanus, der erste Märtyrer, von den Juden gesteinigt wird mit Einwilligung des Apostels Paulus, der dann später an Jesus glaubte, heißt es da, als er gesteinigt wird, erhebt er seinen Blick und nun öffnet Gott in seiner Gnade dem Stephanus die Einsicht in die unsichtbare Welt. Und was sieht Stephanus dort? Was sieht er? Ja, sag nur, was sieht er?
Jesus
zur Rechte Gottes stehen. Jesus steht. Jesus bleibt nicht sitzen, wenn seine Jünger leiden. Aufstehen, das hat Bedeutung von höchster Anstrengung, von höchster Konzentration. Jesus bleibt nicht sitzen auf seinem Thron, er steht auf. Es ist ihm nicht egal, was mit Stephanus passiert. Er erhebt sich. Das ist Jesus. Das ist seine Liebe, das ist seine Barmherzigkeit, das ist seine Allmacht. Er erhebt sich, es ist ihm nicht egal, wenn seine Nachfolger leiden, obwohl sie leiden, aber er erhebt sich vom Thron und nimmt Anteil an dem, was geschieht und stärkt den Stephanus. Das ist das einzige Mal, wo ich weiß, wo in der Bibel steht, dass Jesus vom Thron aufsteht, neben seinem Thron steht und nicht sitzt. Was haben wir für einen wunderbaren Gott und Retter, der so Anteil nimmt am Leben seiner Nachfolger, der präsent ist, der sich nicht einfach zurücklehnt und sagt, die sollen mal machen, was sie wollen. Nein, er steht auf. Ich kann mir vorstellen, dass er auch aufgestanden ist in der Familie Bürgi, als die Eltern dieses Schicksal hinnehmen mussten, dass Jesus nicht sitzen blieb. Jesus ist nicht weit weg von uns. Dass er erhöht ist, heißt nicht, dass er fort ist. Sondern dass er erhöht ist, heißt, dass er in der Kraft seiner ganzen Macht da ist und sein Anliegen ist, nicht einfach, dass wir unbeschert durch dieses Leben kommen, sondern sein Anliegen ist, dass wir gerettet werden und durchhalten in aller Not. Er ist aufgestanden, um Stephanus zu zeigen, Stephanus, es lohnt sich, an mir festzuhalten. Ich habe einen Reichtum für dich bereit. Bleib fest. Ich bin für dich da. Denn das Leben, das dir genommen wird, das können dir Menschen nehmen, aber das Leben, das ich schenke, das kann nur ich dir geben. Menschen können nur den Leib töten, aber darüber hinaus können sie nichts tun. Und das Zweite, der Paulus. Paulus, der die Gemeinde verfolgt, der nach Damaskus reist, um die Gemeinde auszurotten. Und auf dieser Fahrt nach Damaskus mit seinem ganzen Gefolge, das er dabei hatte, begegnet ihm Jesus. Und Jesus sagt jetzt ihm nicht, Paulus, was machst du eigentlich und warum verfolgst du diese Leute da? Sondern Jesus sagt schlicht und ergreifend, Paulus, warum verfolgst du mich? Warum verfolgst du mich? Das heißt, wer die Gemeinde Jesu verfolgt und wer einen Christen verfolgt und seines Glaubens willen, verfolgt nicht nur einen Christen, sondern verfolgt Jesus selbst. Der greift Jesus selbst an und Jesus identifiziert sich voll damit. Er sagt dem Paulus, warum verfolgst du mich? Nicht, warum verfolgst du diese Christen, die ich ja auch noch irgendwie gern habe. Sondern wer Christen verfolgt, verfolgt Christus. So regiert Jesus im Himmel. Jesus ist nicht weit weg. Er kümmert sich um unsere Belange. Und so heißt es im Hebräerbrief, wir haben einen obersten Priester, der Platz genommen hat zur rechten Seite Gottes auf dem Thron, der göttlichen Majestät im Himmel. Und was heißt das? Im Römerbrief lesen wir, wer kann uns verurteilen? Christus ist für uns gestorben. Ja, noch mehr. Er ist vom Tod erweckt worden. Er hat seinen Platz an Gottes rechter Seite. Und was macht er dort? An der rechten Seite Gottes? Was macht Jesus? Er vertritt uns. Er ist unser Fürsprecher. Er steht für uns ein. Wenn uns jemand verklagen will, dann sagt Jesus, aber für diesen Menschen, Vater, bin ich am Kreuz gestorben. Für ihn ist mein Blut geflossen. Er ist rein durch mich. Und jedes Mal, wenn uns jemand verurteilen oder verklagen will, wenn der Widersacher Gottes sich lustig machen will über die Christen, dann tritt Jesus ein und sagt, Vater, für diesen Menschen bin ich gestorben am Kreuz. Der liebt mich und der folgt mir. Er ist unser Fürsprecher. Und wir können mit allem, was uns bewegt, immer und immer wieder zu ihm kommen. Das ist der erhöhte Jesus. Dass der Jesus erhöht ist, heißt nicht, dass er weit weg von uns ist, sondern es heißt, dass wir Zugang haben, auch zu seiner Machtfülle. Denn ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und als drittes, Leben bis zur Wiederkunft. Was sind unsere Hauptaufgaben in der Zeit, bis Jesus kommt? Ich möchte zwei herausgreifen. Eine Hauptaufgabe ist, dass wir als Christen ein Leben führen, das Gott ehrt. Es geht hier um die elementaren Dinge des Lebens, um ein Leben, das Gott ehrt, das moralisch so weit wie möglich einwandfrei ist, nicht von Lüge, vom Stehlen, von Unzucht und von unseren Trieben allein beherrscht wird. Man kann es auch anders zusammenfassen. Es geht eigentlich um die gelebte Liebe. Dass wir in der Liebe leben. So betet auch Paulus für die Christen. In Thessaloniker heißt es, der Herr lasse eure Liebe zueinander und zu allen Menschen wachsen und überströmen, sodass sie so stark wird wie unsere Liebe zu euch. Die Liebe soll überströmen. Er mache euch innerlich stark, damit ihr vor Gott, unserem Vater, in untadeliger Heiligkeit dasteht, wenn Jesus, unser Herr, mit allen seinen Engeln kommt. Also all das, dass wir in Liebe füreinander leben sollen, dass wir ein integres Leben führen sollen, innerlich gestärkt werden sollen, zieht alles auf das hin, wenn Jesus kommt, dass wir dann bereit sind. Das ist der eine Teil von dem, was wir bis dahin leben sollen. Und das leben wir ja nicht, weil wir aus uns gut sind, sondern das leben wir ja, weil wir aus der Kraft Gottes leben können. Das muss uns klar sein. Und die zweite Hauptaufgabe besteht darin, dass wir den Auftrag, den Jesus der Gemeinde gegeben hat, ernst nehmen. Es ist exakt der Auftrag, den Jesus den Jüngern noch sagte, während er von der Erde auch weggehoben wird, seid meine Zeugen. Und wenn wir einmal überlegen, was haben letzte Worte für Bedeutung, so müssen wir uns schon Gedanken machen und sagen, wenn Jesus das noch zum Schluss seinen Jüngern sagt, Grunde genommen ihnen den Missionsbefehl gibt, sein Evangelium zu verkündigen, dann ist das Jesus offenbar etwas vom Elementarsten, was er zurücklassen will. Ihr seid jetzt nicht da, sagt er den Jüngern, dass ihr einfach schön miteinander habt, sondern ihr seid da und ich lasse euch zurück, dass ihr meine Zeugen seid. Von mir zeugt. Und was das heißt, wissen wir aus der Kirchengeschichte und wir wissen es schon auch aus der Bibel, was das für Folgen hatte für die Gemeinde. Und wenn wir der Gemeinde nachfolgen, auch in der Apostelgeschichte, so sehen wir, dass das Anliegen der Gemeinde war, dass sie beteten in der Verfolgung. Nicht, oh Herr, wie haben wir es schlimm und hilf uns jetzt aus dieser Not heraus, sondern was beten sie? Herr, sieh an, wie sie sich aufbäumen gegen uns. Aber hilf uns, dass wir uns nicht einschüchtern lassen und dass wir ohne Scheu dein Evangelium verkündigen. Das war die Bitte der Gemeinde, Zeuge zu sein. Das ist das Anliegen, das Jesus zurückgelassen hat. Das ist das Anliegen, weshalb er überhaupt in diese Welt gekommen ist. Und wenn jemand hier ist, der Jesus noch nicht kennt, der noch nicht sagen kann, ich bin erlöst, ich bin gerettet, ich liebe Jesus, sondern er sagen muss, Jesus ist mir noch irgendwie fremd, ich habe schon von ihm gehört, dann kann ich dir eins sagen, als Jesus in den Himmel gefahren ist, hat er exakt an dich gedacht. Dann hat er dich im Blickfeld gehabt. Dann hat er genau dich im Blickfeld gehabt, weil er will, dass jeder Mensch gerettet wird und nicht verloren geht. An das hat er gedacht. Er hat nicht daran gedacht, dass wir es als Gemeinde super schön haben miteinander. Das finde ich auch super und das ist wichtig und nötig zum Zeugnis. Aber er hat am Schluss an die gedacht, die verloren sind ohne ihn. Und wenn du noch nicht gerettet bist, dann hat er auch an dich gedacht, dass du gerettet wirst und dass du die Botschaft hörst. Deshalb hat er das gesagt. Und eine Gemeinde, die die Mission und Evangelisation nicht ernst nimmt, die hat nicht verstanden, wo das Herz ihres Meisters schlägt. Und die Evangelisation und Mission ist nicht nur etwas, was sich in anderen Ländern abspielt, sondern Evangelisation und Mission ist etwas, was sich bei uns, vor unserer Haustür, in unserer Stadt abspielt. Überall, wo wir sind und leben als Persönlichkeiten und als Gemeinde. Wir haben diesen Auftrag erhalten. Und wer diesen Auftrag ernst nimmt, uns das Evangelium den Menschen verkündigt, der befindet sich am Herzschlag Gottes. Und dort, wo wir uns am Herzschlag Gottes befinden, befinden wir uns auf der anderen Seite auch im Schussfeld. Das heißt, Gemeinde Jesu muss den Missionsauftrag ernst nehmen, nimmt sie Jesus ernst. Sie muss den Evangelisationsauftrag, das sind einfach zwei Worte, die eigentlich dasselbe beinhalten. Man kann auch vor Ort, wir haben das ja nur unterschieden, dass wir wissen, von was wir sprechen. Von Mission sprechen wir, das, was außerhalb von uns geschieht, und von Evangelisation sprechen wir von dem, was wir tun. Beides ist dasselbe. Es geht nur darum, dass wir das zuordnen können. Wenn wir evangelisieren, ist das Mission, ist ganz klar. Gemeinde betreibt Mission. Sie betreibt das nicht, weil sie das einfach gut findet und weil sie vielleicht eine Gemeinde ist, die auf diese gute Idee gekommen ist, sondern Gemeinde betreibt Mission, weil Jesus diesen Auftrag hinterlassen hat. Die letzten Worte, die Jesus aussprach und die wir auch im Matthäusevangelium finden, ist der Auftrag zur Mission, dass wir Jünger machen. Es ist der Auftrag der Gemeinde, einfach Menschen, die vom Evangelium fern sind, zu Jüngern zu machen und hingegebenen Nachfolgern Jesu. Das ist der Auftrag der Gemeinde Jesu. Und wenn sie den nicht wahrnimmt, dann hat sie nicht verstanden, wo das Herz Gottes schlägt. Nämlich, dass verlorene Menschen gerettet werden. Kein endgültiger Abschied. Jesus geht nicht für immer, er kommt wieder. Jesus ist erhöht und trotzdem erreichbar. Er ist nicht überhöht, dass er weit weg von uns wäre, sondern ist erhöht und hat alle Macht und kann jederzeit uns aufrichten und stärken, in großen Nöten, aber auch in ganz praktischen Dingen. Auch wenn wir seinen Ratschluss nicht immer verstehen, aber eins wissen wir, Gott ist mächtig. Und er wird es recht machen, ob wir es verstehen oder nicht. Und bis Jesus wiederkommt, haben wir zwei Dinge darauf zu achten. Einerseits, dass wir ein Leben führen, das Gott ehrt. Und auf der anderen Seite, dass wir den Auftrag, die letzten Worte Jesu wirklich ernst nehmen im persönlichen Leben und als Gemeinde, dass wir das Evangelium verkündigen. Evangelium verkündigen heißt auch immer, dass wir uns anstrengen müssen. Evangelium verkündigen heißt auch immer, dass wir Geborgenheit verlassen. Evangelium verkündigen heißt immer, dass wir Sicherheiten loslassen. Immer und immer und immer heißt es das. Das kann man am Leben des Paulus ganz klassisch sehen. Paulus hat Evangelium verkündigt und hat viele Opfer gebracht. Hat auf viele Annehmlichkeiten verzichtet. Evangelisation fordert immer viel von uns, wenn wir Menschen erreichen wollen. Ich möchte zum Schluss ein Wort noch lesen aus dem Thessaloniker. Gott selbst aber, der uns seinen Frieden schenkt, vollende euch als sein heiliges Volk und bewahre euch im Innersten unversehrt, fehlerlos an Seele und Leib für den Tag, an dem Jesus Christus, unser Herr, kommt. Ich möchte das nochmal lesen. Achten Sie bitte darauf. Alles zielt darauf hin, auf den Tag, wo Jesus Christus kommt. Es ist ein Segensspruch. Gott selbst aber, der uns seinen Frieden schenkt, vollende euch als sein heiliges Volk und bewahre euch im Innersten unversehrt, fehlerlos an Seele und Leib für den Tag, an dem Jesus Christus, unser Herr, kommt. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, dass du wiederkommst, Herr Jesus. Ich möchte dir danken, dass du nicht einfach eine Idee bist, sondern dass du lebst, dass wir einen lebendigen Gott haben, der Anteil nimmt an unserem Leben. Herr Jesus, dass du aufstehst, wenn deine Jünger leiden, dass du Anteil nimmst und durchträgst durch schwere Zeiten, großes Vorrecht. Und Herr, wir sind wirklich von deiner Hilfe abhängig, dass du uns bewahrst, damit wir auf den Tag, an dem du kommst, bereit sind. Und es ist mein Wunsch, dass wenn du kommst, wir an der Arbeit sind und nicht schlafen. Dass wenn du kommst, wir dabei sind, dein Evangelium zu verkündigen, Zeugen zu sein. Und du kannst uns da wach halten. Und wir sind angewiesen auf deine Hilfe. Danke, bist du am Kreuz gestorben für unsere Schuld und hast uns erlöst. Und danke, dass wir jetzt auch das miteinander im Mahl feiern dürfen, bis dass du wiederkommst. Amen.